Deutschlandfunk, der Tag.
5 von 5 Sternen. Das ist quasi die durchschnittliche Kundenbewertung nach 75 Jahren Grundgesetz. Fast alle lieben es. Es ist fantastic, hört man allerorten. Dicke Party deshalb heute auch in Berlin. Natürlich alles wesentlich würdevoller und staatstragender, als ich das jetzt hier gerade ausgedrückt habe. Und natürlich auch aufrüttelnder. Das klang dann zum Beispiel so.
Ja, unsere Demokratie ist geglückt. Aber wir wissen und müssten wissen, auf ewig garantiert ist sie nicht. Und schützen werden sie nicht andere. Schützen müssen wir sie selbst. Auf uns und jeden von uns kommt es an.
So also Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Blick auf 75 Jahre Grundgesetz und die Herausforderungen. Wir machen den Reality-Check und fragen, wie gut werden die Grundrechte eigentlich gerade geschützt? Außerdem schauen wir, warum der französische Präsident spontan 24 Stunden im Flieger saß, um in eine Ex-Kolonie zu fliegen.
Ich komme hierher mit der Entschlossenheit, alles zu tun, damit die Ruhe wieder einkehrt. Mit großem Respekt, mit Demut und in Gedenken an die Opfer. Mein Ziel hier ist es, zusammen mit den Ministern und der gesamten Regierung den Menschen beizustehen.
So Emmanuel Macron auf seiner Reise nach Neukaledonien. Das Ganze hat aber auch viel mit Nickel und mit China zu tun, sagt unsere Korrespondentin. Sie selbst war auch schon mal dort, kann berichten, wie zerrissen diese Insel im Südpazifik ist zwischen antikolonialem Widerstand und der Bindung an Frankreich. Haben wir also wieder viel vor, legen direkt los mit dieser Folge von der Tag an diesem 23.05.2024. Ich bin Steffi Rode, hi! Mit 75 mitten im Leben zu stehen, ist auf jeden Fall eine Leistung. Das Grundgesetz, kann man sagen, hat das geschafft. Am 23. Mai 1949 von Konrad Adenauer verkündet, trat es in den damaligen westdeutschen Ländern in Kraft. Seit dem 3. Oktober 1990 ist das Grundgesetz die Verfassung des wiedervereinigten Deutschlands. Das Grundgesetz und die Grundrechte werden allerorten gelobt. Wir haben das gerade auch gehört. Aber wie ist es um sie bestellt? Kann ich drüber sprechen mit Ulf Burmeier. Er ist Mitgründer und Mitglied im Vorstand von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Viele kennen ihn bestimmt auch aus seinem Podcast Lage der Nation mit Philipp Banse. Hi, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Was würdest du sagen, Ulf? Werden die Grundrechte im Alltag auch so würdevoll behandelt, wie das Grundgesetz am heutigen Tag behandelt wurde?
Ich denke, im Grundsatz kann man sagen, ja, aber es gibt natürlich Ausnahmen. Also ich würde davor warnen zu sagen, dass Deutschland kein Rechtsstaat sei, wie man das ja manchmal von der AfD hören kann. Das wäre wirklich grob verzerrt. Deutschland ist ein Rechtsstaat, der im Grundsatz gut funktioniert und dafür ist das Grundgesetz, sind die Grundrechte die verfassungsrechtliche Grundlage. Aber die Grundrechte sind eben speziell auch Rechte für Minderheiten, denn die Mehrheit kann sich ja ihre Gesetze im Grundsatz so schreiben, wie sie das möchte. Und diese Minderheiten kommen dann bei der Anwendung des Rechts trotz aller Grundrechte immer mal wieder unter die Räder. Und deswegen ist es wichtig, gerade an einem solchen Tag beim Jubiläum des Grundgesetzes daran zu erinnern, dass die Grundrechte immer wieder aktiv verteidigt werden müssen.
Gestern wurde ja der Grundrechte-Report vorgestellt und der hat unter anderem beklagt, dass zum Beispiel das Versammlungsrecht immer häufiger eingeschränkt wird. Und da wird verwiesen auf Corona als den Wendepunkt, aber auch andere Momente, wo eben abweichende Meinungen durch Versammlungsverbote vor allem eingedämmt wurden. Siehst du das auch so?
Ja, ich glaube, da muss man sich vor Augen führen, dass die Versammlungsfreiheit ja ein ganz besonderes Grundrecht ist, insofern, als sie es eben kleinen Gruppen, gerade auch Minderheiten, ermöglicht, ihre Position auf die Straße zu tragen und damit besonders sichtbar zu werden und damit vielleicht hier und da auch mal einen Nadelstich zu setzen und die Mehrheitsgesellschaft darauf hinzuweisen, dass es da auch noch andere Sichtweisen gibt. Und das ist auch gerade der demokratische Wert der Versammlungsfreiheit. Es geht darum, die Mehrheitsmeinung auch so ein kleines bisschen immer wieder zu hinterfragen und das eben durch eine ganz bewusste, ganz sichtbare Meinungskundgabe auf der Straße. Und gerade weil es da typischerweise um kleinere Gruppen geht, werden dann auch immer wieder mal Meinungen vertreten, die die Mehrheit vielleicht als provokant empfindet. Aber genau das ist gut in einer demokratischen Gesellschaft. Auch abweichende Positionen sollen eben nicht unter der Decke gehalten werden, sondern sie sollen die Möglichkeit bekommen, sich auszudrücken, damit die Mehrheit auch die Gelegenheit hat, nochmal sich selbst zu hinterfragen. Und wenn man sich das mal überlegt, denke denke ich, dann kann man sehen, in der Corona-Zeit gab es da aus meiner Sicht keine größeren Probleme. Im Gegenteil, die Behörden waren sehr großzügig da drin, Corona-Demos zu genehmigen, auch wenn da völlig abseitige Positionen vertreten wurden häufig. Die Menschen, die da demonstrieren wollten, mussten eben nur damit leben, dass sie Abstände einhalten mussten und Masken tragen, was in der Pandemie selbstverständlich ist. Aber das, denke ich, ist noch keine nennenswerte Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Auch rechtsextreme Demonstrationen zum Beispiel werden sehr großzügig zugelassen in Deutschland. Sorgen mache ich mir allerdings in jüngerer Zeit bei sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen, wo ich doch erlebt habe, dass die Polizei da teilweise sehr hart durchgegriffen hat und zum Beispiel wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung, und nicht immer war das juristisch haltbar, was ich da beobachtet habe. Und da würde ich denken, natürlich muss man nicht alles teilen, ja, was eine Gruppe, die auf der Straße demonstrieren will, sagt. Das ist völlig klar. Das Zulassen einer Demonstration bedeutet nicht, dass man das inhaltlich richtig findet. Aber bevor man eine Demonstration verbietet, komplett verbietet und nicht nur zum Beispiel Auflagen erteilt, da muss man doch rechtsstaatlich relativ hohe Hürden überwinden. Und ich glaube, das ist in jüngerer Zeit den Versammlungsbehörden nicht immer gelungen.
Aber könnte man da nicht auch sagen, das waren vielleicht einige Ausnahmen jetzt, ne, wo es Versammlungsverbote gab, also direkt nach dem 7. Oktober. Aber danach haben die Demos ja fast immer stattfinden können. So. Und da haben ja auch Gerichte das geprüft. Also ist das nicht jetzt wieder in ruhigeren Fahrwassern, wenn man so will?
Müssen wir mal abwarten. Die politische Diskussion ist ja relativ aufgeregt. Und denken wir zum Beispiel an die Parole, die jetzt ja häufig in der öffentlichen Diskussion ist, From the River to the Sea, die häufig gelesen wird als eine Parole, die quasi Unterstützung für die Hamas oder schlimmer noch Unterstützung für die Attentate vom 7. Oktober ausdrücke. Wenn das so ist, ja, also wenn jemand diese Parole tatsächlich mit diesem Ziel äußert, dann ist das völlig klar strafbar als Billigung von Straftaten oder als Verwenden von Kennzeichen einer Verbot. Organisation. Aber das Bundesverfassungsgericht legt an die Auslegung von Äußerungen auch auf Demonstrationen einfach wesentlich großzügigere Maßstäbe an. Also man darf quasi einen verbotenen Sinngehalt einer Äußerung nur dann annehmen, wenn es überhaupt keine Möglichkeit mehr gibt, diese Äußerung so auszulegen, dass sie nicht verboten ist. Also, und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Interpretationen dieses Slogans, die nicht verboten wären. Also beispielsweise zu einer palästinensischen Staatlichkeit. Ne? Also man kann das bei Wikipedia nachlesen, wie viele unterschiedliche Interpretationen. Es gibt Bedeutungsmöglichkeiten, und das haben die Verwaltungsgerichte in Deutschland auch immer wieder so entschieden, dass allein die Parole eben gerade nicht interpretiert werden kann als Unterstützung der Hamas oder als Billigung der Attentate. Nur das ist den Versammlungsbehörden offenbar nicht immer klar, das ist der Polizei nicht immer klar, und deswegen sieht man gerade in so aufgeladenen, spannungsgeladenen Situationen wie jetzt gerade, wo eben der Konflikt um den Gazastreifen auch Deutschland erreicht, da kommen die Grundrechte so ein bisschen unter Druck. Und da gilt es dann immer wieder den Behörden zu sagen, schaut bitte genau hin. Klar, Straftaten müsst ihr verhindern, aber vielleicht dann auch nicht, indem man die ganze Demo verbietet, sondern indem man einzelne Menschen aus dieser Demo rausgreift, ihre Identität feststellt, aber die Demo ansonsten auch weiterziehen lässt. Denn ich mache mir so ein bisschen Sorgen darum, dass Menschen, die da eben demonstrieren für die Menschenrechte im Gazastreifen, dass die sich sonst in Deutschland nicht mehr äußern können. Und das als solches ist ja ein legitimes Anliegen. Ne? Selbstverständlich kein Antisemitismus, kein Hass gegen Israel oder so, aber auch hinzuweisen auf Menschenrechtsverletzungen, das muss in Deutschland selbstverständlich möglich sein.
Wir haben jetzt viel fokussiert auf das Versammlungsverbot. Wie sieht es denn mit der Meinungsfreiheit aus? Also genau bei diesem Punkt auch, wenn die Innenministerin jetzt diese Parole From the River to the Sea verboten hat im November, als Exekutive quasi gesagt hat, diese Aussage geht so nicht mehr, weil das eine Aussage der Hamas ist. Ist das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit durch die Innenministerin?
Ja, das ist schlicht rechtswidrig. Ich halte das für einen groben Fehler, was man schon daran sieht, dass diese Parole ja in den Anordnungen des Innenministeriums einerseits als Kennzeichen der Hamas eingeordnet wird und andererseits als Kennzeichen der Samidun-Bewegung. Und nur eins kann stimmen. Ja, also ein Kennzeichen steht entweder für das eine oder für das andere. Und in diesem Fall ist es historisch ziemlich klar, dass die Parole seit Jahrzehnten verwendet wird für ganz unterschiedliche Aussagen. Und sie als Kennzeichen der Hamas oder von Samidun zu behandeln, das halte ich rechtlich für unhaltbar. Und da werden die Strafverfolgungsbehörden sehr wahrscheinlich spätestens in Karlsruhe Schiffbruch erleiden, wenn sie das tatsächlich so handhaben sollten.
Mhm. Dann würde ich ganz gern noch am Ende ein bisschen den Ausblick wagen. Frank-Walter Steinmeier, der hat heute auch einen Blick geworfen auf bevorstehende Herausforderungen für das Grundgesetz und die Grundrechte. Wo siehst du die größten Herausforderungen in dieser Situation jetzt gerade?
Also ich glaube, tatsächlich gilt es momentan vor allem die sogenannte Flüchtlingskrise in einer Weise zu bewältigen, dass Menschenrechte tatsächlich den Raum einnehmen, der ihnen zukommt. Man muss sich überlegen, dass die heutige moderne Menschenrechtsordnung vor allem entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg als Reaktion auf die Gräueltaten des Nationalsozialismus, aber zum Beispiel auch darauf, dass eben Menschen, die aus Deutschland fliehen wollten, das häufig so einfach nicht konnten. Das Asylrecht ist insofern auch eine Antwort auf menschenrechtswidrige Behinderung von Fluchtbewegungen. Und ich glaube deswegen, dass gerade Deutschland da in einer historischen Verantwortung steht, hier die Menschenrechte zu wahren. Und ich glaube, da ist Deutschland tatsächlich, ist der Diskurs in Deutschland in den letzten Jahren bedenklich weit nach rechts gerückt. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es teilweise natürlich Probleme gibt im Umgang mit konkreten geflüchteten Menschen in bestimmten Ortschaften, ja, wenn zum Beispiel Wohnraum knapp wird. Aber im Grundsatz ist nicht das Problem, dass diese Menschen hier sind, sondern dass wir bislang noch keinen konstruktiven Umgang mit geflüchteten Menschen gefunden haben. Denn eins muss man sehen, die Bundesagentur für Arbeit verweist immer wieder darauf, dass wir Zuwanderung dringend brauchen, und zwar weitaus mehr, als wir zurzeit haben. Wir müssten die Menschen nur beispielsweise schneller integrieren. Wir müssten sie schneller in Arbeit bringen. Das heißt also, da ist mir ein menschenrechtswidriges Framing in Deutschland vorherrschend geworden, nämlich das Framing, die Menschen müssen weg, sondern stattdessen nicht. Die Menschen müssen gar nicht weg. Wir müssen nur schauen, dass wir diese Menschen möglichst schnell in unsere Gesellschaft integrieren, und zwar so, dass alle etwas davon haben. Ich glaube, dann können alle gewinnen, sowohl die geflüchteten Menschen als auch die Menschen, die schon länger in Deutschland leben.
Schönes Plädoyer am Ende dieses kleinen Grundrechte-Checks, den wir gemacht haben. Ulf Burmeier, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Natürlich haben wir das jetzt nicht umfassend machen können, sondern erstmal nur kursorisch, aber besten Dank für deine Einschätzung.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Rund 17.000 Kilometer von Paris entfernt liegt eine Inselgruppe, für die Emmanuel Macron gerade alles stehen und liegen lässt. Aber nicht etwa für die guten Strände dort. Macron hat alle Termine abgesagt, einen 24-Stunden-Flug auf sich genommen, um diese Inselgruppe zu besuchen. Die liegt nördlich von Neuseeland, östlich von Australien. Und warum er da ist, da kann ich jetzt drüber sprechen mit Julia Borutta. Sie ist ARD-Korrespondentin in Paris. Hallo Julia.
Hallo, bonjour aus Paris.
Warum lässt Macron gerade alles stehen und liegen für Neukaledonien?
Ja, also dafür gibt es zwei Gründe, würde ich sagen. Einmal hat er einfach Angst vor einem dauerhaft bewaffneten Konflikt. Es gab ja schon einmal Bürgerkrieg auf der Inselgruppe in den 80er Jahren. Und er hat außerdem Angst, dass da auf Neukaledonien andere ihren Fuß in die Tür kriegen, wie zum Beispiel China. Das ist sozusagen das Politische. Und dann natürlich, wie immer bei Macron, weil er überzeugt ist, dass er der Beste ist, um so einen Konflikt zu lösen. Er will das da jetzt in die Hand nehmen und versuchen, eine Gesprächsmission auf den Weg zu bringen. Das soll eine Gruppe von Menschen sein, die Vertrauen genießen, die das Sujet auch schon kennen und die jetzt eben längere Gespräche führen können in den nächsten Tagen und Wochen, um die Lage da zu beruhigen.
Es gibt ja auch einen Anlass, nämlich das, was ich Proteste nennen würde. Wogegen protestieren die Menschen dort?
Also der Auslöser für den jetzt wirklich schlimmen bewaffneten Konflikt mit ja 6 Toten und hunderten Verletzten und vielen, vielen Schulen, die abgefackelt wurden, Apotheken, die abgefackelt wurden, Bibliotheken, die abgefackelt wurden, ist eine Wahlrechtsreform. Diese Wahlrechtsreform besagt, dass in Zukunft alle Menschen, die seit mindestens 10 Jahren auf der Inselgruppe leben, an Provinzwahlen teilnehmen können dürfen. Das ist im Grunde genommen nur die Spiegelung dessen, was wir auch hier schon in Kontinentalfrankreich haben. Menschen wie ich zum Beispiel, die hier länger leben dürfen, an Kommunalwahlen zum Beispiel teilnehmen. Und das wollte Frankreich auch auf Neukaledonien einführen, denn die Neukaledonier haben sich in den letzten Jahren zwischen 2018 und 2021 mehrfach dafür ausgesprochen, bei Frankreich zu bleiben. Das hatte man so vereinbart, dass es irgendwann eben 3 Referenden geben würde und die hat man abgehalten und jedes Mal hat sich eine Mehrheit, aber eine schrumpfende Mehrheit dafür ausgesprochen, bei Frankreich zu bleiben. Und beim letzten Referendum, das war in Covid-Zeiten, haben die Unabhängigkeitsbefürworter, die also von Frankreich weg wollen, dieses Referendum boykottiert und haben gesagt, da gehen wir gar nicht hin. Viele von uns sind von Covid betroffen. So, das boykottieren wir. Frankreich hat gesagt, Pech gehabt. jetzt gibt es trotzdem wieder eine Mehrheit für den Verbleib bei Frankreich. Wir ignorieren das. Und hat daraus dann aber unterm Strich einfach abgeleitet, die wollen bei Frankreich bleiben, also können wir jetzt auch das Wahlrecht in unserem Sinne ändern. Und diese Gemengelage hat eben dazu geführt, dass der Protest explodiert ist. Also einerseits will man nicht, dass das Wahlrecht geändert wird, weil die indigene Bevölkerung Sorge hat, dann an den Rand gedrängt zu werden, wenn immer mehr Zugezogene wählen können. Und andererseits ist man nicht einverstanden gewesen mit der Vorgehensweise.
Ich würde gerne noch mal kurz klären mit dir, welchen Status hat denn diese ehemalige französische Kolonie jetzt gerade? Die ist nicht unabhängig, aber sie ist ja irgendwie mehr oder weniger autonom. Was heißt das denn genau?
Ja, also im Gegensatz zu anderen Überseegebieten wie Mayotte oder Guadeloupe oder so, hat tatsächlich Neukaledonien einen weitgehenden Selbstbestimmungsstatus. Ne? Also es gibt ja auch eine eigene Währung. Es gibt viele Bereiche, zum Beispiel Arbeitsrecht, Steuerrecht, gewisse Ausbildungsbereiche, wo die Menschen auf Neukaledonien eben selbst über ihr Schicksal bestimmen können. Und es gibt andere Bereiche wie das Wahlrecht, Schule, Justiz, Inneres, wo eben Frankreich noch tonangebend ist. Und in der Tat gibt es sehr weitreichende Selbstbestimmungsrechte, aber die Kanak, die indigene Bevölkerung, macht nur noch 41% aus auf der Insel, eben weil so viele Franzosen, Europäer zugezogen sind. Und sie haben eben Sorge, ja, wenn jetzt das Provinzwahlrecht zumindest an Zugezogene gegeben wird, dann werden die langsam aber sicher uns an den Rand drängen.
Können wir ein bisschen tiefer reingehen, worum es Macron geht bei dieser Sache? Vordergründig hast du das jetzt auch beschrieben natürlich, ne? Diese Aufstände mit Toten, da möchte er ein bisschen Ruhe schaffen. Aber es gibt ja auch noch den, würde ich mal sagen, neokolonialen Klassiker, nämlich Rohstoffe, oder?
Ja, den gibt es. Also es ist der eine Punkt, wirtschaftliche Interessen. Auf der Insel liegen 20-25% des weltweiten Nickelvorkommens und auch noch andere seltene Erden. Und das ist natürlich etwas sehr Wichtiges. In den letzten Jahren wurden damit Handys, Computer und so weiter gebaut. Und das ist aber sozusagen nur der eine Teil. Man hatte auch gehofft, dass durch den Nickel auf der Insel es eben eine Wirtschaftsentwicklung gibt, die der Insel eben gut tut, sodass die Leute da auch bessere Lebensbedingungen haben. Ist sicherlich interessant, der Nickel, aber viel wichtiger ist der zweite Punkt, nämlich ein militärisch-strategisches Interesse. Also der Südpazifik ist ja wirklich ein Zankapfel zwischen ganz unterschiedlichen Großmächten. Also vor allem China und den USA, aber eben auch Australien und Japan, die eben eher sich als Verbündete von Frankreich sehen, wollen Einfluss in diesem Gebiet behalten, weil es eben strategisch so wichtig ist. Und Frankreich hat eben die Sorge, dass wenn sie da ihr Standbein verlieren, dann im Grunde genommen überhaupt keine Rolle mehr spielen in dem Streit um diese Region, die eben für ganz viele weltpolitische Dinge so enorm wichtig ist, zwischen China, Australien und den USA.
Könnten wir da spezifisch nochmal auf China gucken? Weil mir ist aufgefallen, China scheint ja diese Unabhängigkeitsbewegung zu unterstützen, oder? Während Frankreich dagegen ist. Habe ich das richtig gesehen?
Also China hat auf jeden Fall ein großes Interesse daran, dass die Macht von Frankreich auf Neukaledonien geschwächt wird. Ja, also China steht da in den Startlöchern, würde am liebsten das machen, was sie auch in Afrika viel gemacht haben, nämlich die Menschen und die jeweiligen Regierungen dort mit Krediten zu überschwemmen. Mit billigen Krediten, die sagen, pass mal auf, wir stehen nicht blöd da mit erhobenem Zeigefinger, wie immer diese exkolonialen Mächte. Wir fordern gar nichts von euch. Wir geben euch Geld, sodass ihr da eure Infrastruktur aufbauen könnt, wenn ihr uns erlaubt, da einzusteigen bei euch wirtschaftlich oder so. Das ist ja so ein bisschen die Strategie von China und das versuchen sie auch auf Neukaledonien. Klar, der Nickel wäre gut für all das, was China so an Mobilfunkgeräten produziert zum Beispiel, aber vor allem eben auch da militärisch aktiv sein zu können, wäre für China sehr wichtig. Aber China ist ja nicht der einzige Player in dem Ganzen. Es gibt ja auch noch die Vorwürfe vom Innenminister Darmanin, dass auch Aserbaidschan zum Beispiel sich einmischt.
Genau, das habe ich auch gesehen. Dachte mir direkt, was ist denn da los? Weil es irgendwie Fotos und Videos gibt mit Flaggen von Aserbaidschan. Was steckt denn dahinter?
Ja, das ist kompliziert. Also Aserbaidschan verteidigt auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Bündnissen immer den globalen Süden. So, und dazu gehört eben auch Neukaledonien und das tut, so ist der Vorwurf aus dem Westen, Aserbaidschan, um eben westliche Mächte zu destabilisieren. Also das heißt, wenn wir die Unabhängigkeitskämpfe auf Neukaledonien unterstützen, dann schadet das langfristig Frankreich und das sei ein Interesse Aserbaidschans, so der Vorwurf. Aserbaidschan wiederum wirft Frankreich vor, dass Frankreich Armenien militärisch aufrüstet, sozusagen den Erzfeind Armenien, und sich da einmische in regionale Belange, die Frankreich eigentlich nichts angehe. Das heißt also, Frankreichs Armenienpolitik ist Aserbaidschan ein Dorn im Auge, also helfen sie den Unabhängigkeitskämpfern auf Neukaledonien, um Paris zu destabilisieren.
Wow, das heißt, es wird extrem über Bande gespielt.
Ja,
wenn
genau.
man es mal geografisch sagen will, okay. Jetzt ist aber ja die Frage, was kann denn Macron da ausrichten, wenn er da hinkommt und wir wissen, dass ein Teil der Bevölkerung sagt, ihr seid diejenigen, die uns kolonisiert haben, ihr seid diejenigen, die uns als, Zitat, primitive Wilde in so Menschenschauen oder Völkerschauen ausgestellt haben, bleibt uns weg. Wenn die das sagen, was kann Macron da tun?
Ja, und die sagen das jetzt nicht nur im Zusammenhang mit dieser Wahlrechtsreform, wo sie sich vielleicht erneut kolonisiert fühlen, weil sie Sorge haben, da an den Rand gedrängt zu werden, sondern der Vorwurf ist eben auch, im Grunde genommen missbraucht ihr, Machthaber in Paris, gewählte Regierung in Paris, nur uns Neukaledonier für eure große Südpazifik-Strategie. Euch geht es gar nicht um uns Kanak in Neukaledonien, La Kanaki, wie sie ihr Land nennen. Euch geht es gar nicht um unsere Zukunft, sondern euch geht es nur darum, eure strategischen Interessen zu vertreten. Das ist der große Vorwurf und den kann ja auch Macron nicht ganz von der Hand weisen. Dann würde er wirklich seine ganze Strategie aufgeben. Das heißt, ja, was kann er jetzt da ausrichten? Er kann versuchen, wieder Gesprächskanäle zu eröffnen. Die Problematik auf der Insel ist ja, dass es eben nicht nur Unabhängigkeitsbefürworter gibt. Es gibt auch die Loyalisten, die halt loyal zu Frankreich stehen und die sagen, unserer Inselgruppe geht es viel besser, wenn wir bei Frankreich bleiben. Das heißt, die Menschen auf Neukaledonien sind sich zum Teil spinnefeind und er hat wiederum seine eigenen Interessen, denn viele sagen, ja Moment mal, wenn in Frankreich jedem, der in unserem Land wohnt, so ein Regional- oder Kommunalwahlrecht zugestanden wird, dann muss das doch auch in unserem Überseegebiet gelten, gleiches Recht für alle. Also das heißt, er hat da jetzt eigentlich wenig Spielraum, würde ich sagen.
Mhm.
So, jetzt werden wir sehen, was passiert.
Sehr komplizierte Lage. Du warst ja selber mal dort vor langer Zeit und mich würde interessieren, ob du da diese Spaltung der Gesellschaft auch so wahrgenommen hast. Also, dass es auf der einen Seite diejenigen gibt, die antikolonialen Widerstand leisten oder leisten wollen und dann die anderen, die sagen, nein, nein, wir sind bei Frankreich total gut aufgehoben, lass mal da bleiben.
Ja, also damals, Anfang 2005 war das, hat sich dieser Konflikt zwischen indigener Bevölkerung, den Kanak und den Caldoches, also den zugezogenen europäischen Bevölkerungsteilen, in diesen Nickelminen manifestiert. Es gibt verschiedene Nickelminen auf der Insel und die Kanak haben unter anderem dafür gestritten, dass sie die Nickelmine im Norden bekommen und selber betreiben dürfen, um dann eben auch selber daraus den Nutzen und die Gewinne zu ziehen. Und ich weiß noch, dass damals es eben vor allem um diesen Streit ging. Den haben dann am Ende die Kanak für sich entschieden. Aber diese Nickelmine da im Norden ist nie rentabel wirklich geworden oder zumindest nur für ganz kurze Zeit. Also die liegt im Moment brach. Da kann auch keiner mehr von den oftmals weniger gebildeten Kanak im Moment Geld verdienen. Und insofern muss man sagen, es gab so eine Art Hoffnung nach dem Bürgerkrieg in den 80er Jahren. Dann gab es eben diesen Streit um die Nickelminen. Es gab mal die Hochzeit, wo der Nickel sehr teuer bezahlt wurde und man auch hoffte eben Verbesserungen der Lebensqualität zu bekommen. Und jetzt gibt es eben den großen Vorwurf, dass die Ungleichheit auf Neukaledonien gewachsen sei und dass eben die europäischstämmigen Caldoches immer ja noch viel gebildeter sind.
Das heißt also, wir können uns darauf einstellen, dass das noch sehr, sehr lange so weitergeht.
Ja, also im Moment ist es schwierig, sich vorzustellen, dass man da eine schnelle Lösung findet. Dazu müsste Frankreich bereit sein, Paris bereit sein, die Diskussion um diese Wahlrechtsreform erstmal unter sich auszutragen. Also einfach zu sagen, okay, wir haben hier in dieser Inselgruppe ein Problem, weil die einen für die Wahlrechtsreform sind, die anderen dagegen. Werdet ihr euch erstmal einig? Und wenn ihr uns einen Vorschlag macht, dann finden wir vielleicht ein verfassungsrechtliches Gefäß, in das wir das gießen können. Das müsste ja jetzt die Regierung in Paris sagen. Aber ob Macron tatsächlich dazu bereit ist, wage ich zu bezweifeln. Er hat ja noch vor wenigen Tagen gesagt, so, jetzt einigt euch mal oder ich setze diese ganze Reform Ende Juni in Kraft, indem ich den Kongress einrufe.
Mhm. Super, danke dir, Julia, dass du dir jetzt Zeit genommen hast dafür. Richtig guter Einblick, vielen Dank.
Sehr gern.
So, und wie es halt so ist, haben wir uns gerade verabschiedet, das Gespräch abgespeichert und dann kommt die Eilmeldung, dass Macron gerade gesagt hat, dass er die Wahlrechtsreform erstmal verschieben wird. Wohl nur um einige Wochen, aber wir behalten das natürlich weiter auf dem Schirm und halten euch auf dem Laufenden. Und dann noch eine Kleinigkeit zum Schluss. Also ich habe ja ein relativ professionelles Verhältnis zur Schokolade, gewissermaßen eine über viele Jahre aufgebaute vertrauensvolle Geschäftsbeziehung, die sich nicht zuletzt darin äußert, dass ich immer so einen Backup-Schokosnack in der Tasche habe. Heute zum Beispiel geschmolzener weißer Schokoriegel. Das ist quasi die Summer Edition bei mir. Total toll. Kann ich nur empfehlen. Dementsprechend bewegt war ich natürlich auch von der Nachricht, dass der Schokogigant Mondelez laut den Ermittlungen der EU-Kommission den Wettbewerb über Jahre verzerrt hat und die Produkte künstlich teurer gemacht hat. Deshalb hat die Behörde heute eine Strafe von über 300 Millionen Euro verhängt. Also ich weiß nicht, was die Nachricht mit euch macht. Ich habe nur eine Reaktion und zwar mich meinem Schokoriegel zuzuwenden. Der ist ja geschmolzen. Den trinke ich jetzt einfach mal und es hat ja einen guten Nebeneffekt. Dann kann ich den Frust über hohe Preise gleich mit runterspülen. So, und das war's dann auch schon wieder an diesem 23. Mai 2024. Die Redaktion hat heute Barbara Schmidt-Matern gemacht. Ich bin Steffi Rode. Sage danke, dass ihr alle zugehört habt. Ciao.